wirklich. Ne? Soweit, ich glaube, wir haben ja auch über, genau, Aufzeichnung ist gestartet. Ich übergebe damit auch erstmal an Kathi, willst du noch vorweg noch was sagen oder soll ich direkt an Thomas übergeben?
Gern gleich an Thomas.
Thomas, the floor is yours.
Dann ist jetzt offiziell an mich übergeben. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass auch so viele aus dem Fachausschuss wieder mit dabei sind. Ja, ich werde jetzt versuchen, innerhalb der nächsten 60 Minuten durch den E1 mit euch durchzugehen, die Sachen aufzurufen, die uns aufgefallen sind. Und wenn ich sage uns, dann meine ich damit jetzt nicht nur uns als Geschäftsstelle, sondern auch die Ad-Hoc-Gruppe und Gespräche mit anderen, auch mit euch selbst. Wir haben ja auch schon teilweise über den E1 gesprochen. Und das erste Thema, was ich aufgelegt habe, ist das Thema der Transitionspläne. Also bei den Transitionsplänen, eins noch vergessen, die Arbeitsgruppe Klimaberichterstattung ist natürlich auch mit eingebunden gewesen und wird auch nach wie vor eingebunden sein. Wir konnten vor ein paar Tagen den Entwurf zum Teil besprechen und werden aber das nochmal beenden dann im September. Was wir zu den Transitionsplänen gesagt haben, ist jetzt hier, ne, E11, das Disclosure Requirement eigentlich im Großen und Ganzen schon sehr eng angelehnt ist an das, was die SBTi in dem Corporate Net Zero Standard 2.0, das ist sozusagen so eine Art Exposure Draft, oder es ist ein Exposure Draft, den die SBTi im März rausgehängt hat, der 2.0, und genau, dass es sehr eng daran angelehnt ist, auch an der sogenannten Transition Plan Task Force. Die Transition Plan Task Force, ja, was ist das? Das ist so ein Gremium, das hat von 22 bis 24 eigentlich war das tätig, und die ist dann letztlich aufgegangen in der IFRS Foundation. Die sind jetzt für die Disclosure-spezifischen Materialien der Taskforce aus auch verantwortlich. Also dass diese Vorgaben, wie sie im Moment gestaltet sind, dort sehr eng an diesen beiden Rahmenwerken angelehnt ist. Es gibt aber ein paar Themen, die nicht nur die AG, sondern die auch der Fachausschuss schon in vorherigen Runden und auch die Ad-Hoc-Gruppe als Red Flags identifiziert hat. Und das erste, das sehen wir hier in dem Punkt 14, insbesondere 15a. Da haben wir gesagt bislang, ja, das sieht so aus, ob das hier tatsächlich auch eine Verschärfung des delegierten Rechtsakts ist, also Delegierter Act oder Delegated Act. Das bedeutet, das sind die ESRS, so wie sie im Moment ja gerade im Rechtswerk, im Regelwerk der EU auch verabschiedet sind. Und zwar geht es hier um das Thema Financial and Investment Planning. Im Delegated Act ist die Rede von Investments and Funding. Ja, in dem Zusammenhang mit den Key Features und den Inhalten des Transitionsplans, und das ist mit der Formulierung Investment und Financial and Investment Planning eine Erweiterung. Und das wird auch ein bisschen später nochmal klarer, wenn wir in der AR2C dazu sind, kann ich kurz mal hinblenden. Da steht auch, dass Investment Financial Planning, including the Short- and Medium-Term Financial and Investment Plan, das heißt, dass alles das, was Investment und Funding angeht, ein Teil dessen ist. Ja, also da ist nach wie vor eben die Frage bzw. der Verdacht, dass es sich hierbei um eine Erweiterung des Delegierten Rechtsakts handelt, was in der Tat auch als Problem angesehen wird. Ich würde gern von euch nochmal hören, ob ihr das immer noch genauso seht und ob wir das auch in der Stellungnahme entsprechend ansprechen sollen. Anja schickt einen Daumen. Okay. Nora auch. Gut, dann würde ich das auch so sehen, dass wir das machen. Wunderbar. So, das nächste Thema ist eine allgemeine Kritik an dem Thema Transitionsplan. Das hat uns nach der letzten Ad-Hoc-Gruppensitzung noch erreicht, nämlich dass die Angaben über die Transitionspläne immer noch sozusagen fordern, dass man die Hauptkomponenten von anderen Disclosure Requirements, also zum Beispiel die Actions Targets und so weiter, dass man die dort mit verarbeiten muss, was in der Regel dazu führt, dass es Duplikationen gibt und auch die Lesbarkeit des Berichts erschwert. Dazu würde ich, bevor ich euch dazu befrage, nochmal eine Sache, auf eine Sache hinweisen, dass wir in den Application Requirements hier auch nochmal deutlich hervorgehoben haben, die Ansage oder den Wunsch des Standardsetzers, without necessarily duplicating content, but by consolidating into a coherent narrative. Also, dass es hier klar darum geht, Duplikation zu vermeiden. Und dann, wenn es um die einzelnen Bestandteile geht, steht auch nochmal ganz klar, worauf sich das bezieht. Und with reference to targets, was ich auch so lese, dass man hier auch durchaus eine Verweisung vornehmen kann auf die Angaben, die dann innerhalb der PAT oder Targets, Policies, Actions und so weiter Angaben gemacht werden. Ich würde gern von euch wissen, seht ihr das noch als Problem an, dass bei dem Thema Transition Plan, bei den Angaben zum Transition Plan nicht hinreichend klar wird, wie sich das von Policies, Actions, Targets abgrenzt. Das ist ja auch eine Kritik, die wir im Vorfeld ganz oft gehört haben. Ich werde auch nochmal zurück zu den Vorgaben des Transition Plans hier in der 14, ne? Also Key Features, Targets, Decarbonization Levers, Key Actions und so weiter. Oder würdet ihr sagen, dass diese Bedenken, dass dort noch zu viel... Ach, Tanja, dann bin ich still.
Ja, kannst gerne trotzdem deine Frage zu Ende
stellen. Ja, also gut, dann stelle ich die kurz zu Ende. Also oder würdet ihr denken, dass die Formulierungen in dem DRE 1.1 jetzt eigentlich hinreichend klar sind, dass man jetzt nicht mehr notwendigerweise auf eine große Duplikationsarie hinausläuft?
Ja, also das war bei uns auch im letzten Jahr schon die Frage. Wir haben versucht tatsächlich genau deshalb so wenig wie möglich zu duplizieren und zu referenzieren. Die Frage, die sich hier aber natürlich stellt, ist, und das liegt aber in der Natur des Aufbaus der einzelnen Topic Standards, ob du es an der einen Stelle brauchst, wenn du es an der anderen Stelle so oder so erläuterst und schlichtweg referenzierst, oder die Information, die benötigt wird im Rahmen der Transition Plan Beschreibung im Zuge des ESRS klassischen Aufbaus mit den PATs, du diese Info so oder so später im Standard bringst. Also wir würden wieder referenzieren, um die Doppelung zu vermeiden. Könnte man es kürzer machen? Ja, aber ich meine, in dem Fall verstehe ich fast ein bisschen EFRAG, weil sie sagen, das eine ist eben der klassische Aufbau des Transition Plans und das andere ist der klassische Aufbau eines ESRS-Themenstandards. Und es doppelt sich halt jetzt in dem Fall. Aber ich gucke auch mal Richtung Nicolette. Ich glaube, ihr hattet jetzt, oder ihr würdet kein Problem haben, wenn man referenziert und sagt, haben wir im Transition Plan auf der Seite X alles schon beschrieben.
Ich bin noch nicht.
Ah, Nicolette, ja.
Sehe ich auch so. Ja, ja, alles gut. Ich war noch mute. Aber.
Also würdet ihr sagen, das Problem ist jetzt zwar nicht geheilt, weil es sozusagen systemimmanent ist, Aufbau, Transitionsplan, Aufbau des ESRS-Universums, das führt logischerweise dazu, dass es immer irgendwo Redundanzen gibt. Durch die Formulierung, die wir jetzt aber in E1.1 sehen, wird es klarer, dass man hier auch gut referenzieren kann, ohne sozusagen den Content tatsächlich zu duplizieren. Also könnten wir hier einen Haken dran machen, sozusagen sagen, ja, also eigentlich sehen wir diese Kritik jetzt nicht mehr so gerechtfertigt.
Ja, man kann es durchaus auch nochmal explizit in ein Application Requirement zum Beispiel reinschreiben. Das würde helfen.
Wenn es hier steht, also dann sage ich das nochmal ganz kurz, without necessary duplicating content.
Ja, genau, nee, passt.
Ja, ja. Doch, ja, passt.
Okay, dann würde ich sagen, dass das okay ist. Danke. Dann das nächste ist auch wieder eine Frage, wo wir uns schon mehrfach die Stirn gerunzelt haben. Ist das eine Erweiterung des Delegierten Rechtsakts? Und das ist die 2c. Ja, wir haben da nicht nur das Thema Investment Financial Planning, including Short Medium Term Financial Investment Plan, sozusagen der erste Block, der unterstrichen ist, sondern auch der zweite Block, der unterstrichen ist. Da ist die Rede von quantitativen Angaben über kurz- und mittelfristige CapEx und oder OPEX, ja, Figures steht dort, aber wenn dort Quantitative steht, dann ist damit relativ klar, dass es sich um tatsächliche Zahlen auch handelt. Und dann ist auch noch die Rede von erwarteten langfristigen CapEx und oder OPEX Ranges. So, und diese Aufteilung auf diese Zeitbänder, das ist etwas, was wir im Delegated Act vermutlich, also nein, was wir im Delegated Act nicht sehen. Und deswegen besteht hier der, ja, der besteht die Vermutung, dass es hierbei um eine Erweiterung der Angabeanforderungen aus dem delegierten Rechtsakt sich handelt. Und aus diesem Grund wird das oder wollten wir das auch gerne gegenüber der EFRAG als Red Flag auch melden. Weil das ja gemäß der Ansage der Europäischen Kommission gegenüber EFRAG, was die neuen ESRS ja nicht tun sollen, an der Stelle ja nicht einhält. Seht ihr das genauso? Ich sehe leider nicht alle Reaktionen.
Definitiv.
Okay, danke Tanja.
Ja, es ist, ich meine, das hatten wir halt eben auch markiert als einen Punkt und da komme ich überhaupt nicht von der inhaltlichen Perspektive, wie viel Aufwand das mit sich bringt, hier auch nur im Ansatz prüfbare Ranges anzugeben und dann auch noch für die drei zumindest für zwei Zeithorizonte braucht man gar nicht inhaltlich diskutieren, es ist eine Erweiterung statt einer Reduktion.
Was da in dem Zusammenhang auch noch gesagt? Oh, Entschuldigung.
Ich habe mich nicht gemeldet. Also das Wording, also ich verstehe auch nicht, warum Sie nur bei den Long-Term von Anticipated sprechen, Mid-Terms auch Anticipated nicht. Also diese, ne, wie ihr schon gesagt habt, diese Einteilung in diese Zeitperioden verbunden mit dem entsprechenden Wording stiftet auch nur Verwirrung. Mhm. Also ich weiß nicht. Ja.
Okay, das wäre sozusagen noch so ein rein technischer Punkt. Ne? Also wenn es so bliebe, müsste man sich schon überlegen, warum steht bei den langfristigen antizipiert und bei den kurz- und mittelfristigen nicht. Weil der CapEx ja eigentlich sind ja, würde ich sagen, also CapEx für die nächste Periode ja zwangsläufig antizipiert sind, weil ja zukünftige Investitionen ja niemals auf der Bilanz stehen.
Richtig.
Ja. Okay.
Deswegen fragt man sich, was dann damit gemeint ist oder was dann wiederum vielleicht ein anderer Hintergedanke sein kann. Genau, dann gut, Sie wollten halt differenzieren, ne, zwischen kürzer, also nicht so weit in der Zukunft dann eben quantifizieren und für den Rest dann Ranges angeben. Aber ich meine, kommend aus der, ich meine, also ich finde das Konzept nicht gut, so wie es jetzt da steht.
Was in dem Zusammenhang uns auch noch gesagt worden ist, dass man hier, also wenn man tatsächlich das alles so erfüllt, wie es dort steht, dass man dann immer wieder in das Risiko reinläuft, auch erklären zu müssen, wenn man das nämlich nicht tun will, dass man angeben muss, dass man in dem Zusammenhang Sensitive Information weggelassen hat. Und das wurde uns auch immer so ein bisschen als Problem auch genannt, dass selbst der Fakt, dass man angibt, wir haben in Bezug auf 2C aufgrund Vertraulichkeit oder Betriebsgeheimnissen und was auch immer, diese Informationen weggelassen, dass das schon auch problematisch ist. Das ist sicherlich ein zweitrangiges Argument, weil ich glaube, dass das schärfere Argument ist, wir haben hier eine schon wieder scharf Verschärfung gegenüber dem delegierten Rechtsakt und das sollte unterbleiben, aber das wäre sozusagen noch ein zweites Thema. Seht ihr das auch, dass wir hier in das Problem reinlaufen, angeben, also wenn man es weglässt, weil es zum Beispiel Sensitive Information ist, dass man es angeben muss, dass es Sensitive Information ist an der Stelle?
Oh, weiß ich nicht, das haben wir überall, ne? Also also es ist ja nicht die einzige Vorschrift, wo ich das Sensitive Information-Thema ziehen kann. Ich kann es ja überall ziehen.
Okay, ja, okay.
Das Thema ja überall. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Ausschlaggebende sein
gut
muss. Also vielleicht kann man argumentieren, naja, an der Stelle ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass ich eine Sensitive Information-Geschichte habe. Wenn wir mal gucken, wer hat denn das Sensitive Information gezogen letztes Jahr? Das war ja verschwindend gering. Ne, und vielleicht kann man damit argumentieren, wenn es hier so eine Vorschrift gäbe, wie sie hier ausformuliert ist, würde man häufiger wahrscheinlich damit konfrontiert werden, diese Sensitive Information zu haben. Und dann eben mit dem unangenehmen Nebeneffekt, das ich halt darstellen muss.
Ja.
Also aber
okay, ich würde das
Wurzel packen, das Problem, als jetzt nur die Auswirkungen, ne?
Ich würde das dann mal, das mit dem Thema Sensitive mal als zweitrangig ansehen, weil es richtigerweise sagst, Nicolette, dass wir das Thema Sensitive ja an allen Stellen letztlich haben, ne, weil das ja eine übergreifende Regelung ist. Man darf sie überall, dieses Sensitive Relief darf man ziehen. Und ich würde ja auf die Kritik fokussieren. Wir haben ja einen zusätzlichen, nicht zusätzlichen Datenpunkt, aber eine Verschärfung der Regelung. Und dann auch noch erwähnen, dass die Abgrenzung zwischen also in Klammern nicht anticipated short and medium term und anticipated long term capex, dass das nicht klar ist, weil es eigentlich auch die medium und short term capex das genau. Die schon auch eigentlich nicht auf der Bilanz
sind, ja, mehrere Ebenen, ne?
Was wir in dem Zusammenhang auch noch besprochen hatten in der AG ist, und ich hatte es ja gerade schon mal erwähnt, die Transition Plan Task Force, deren Materialien jetzt in der IFRS Stiftung aufgegangen sind, die haben vor einiger Zeit ein Disclosure Framework ja veröffentlicht, ne, das Transition Plan Task Force Disclosure Framework, und das befasst sich ja auch mit den Angaben über Transitionspläne. Und was ich aus der AG mitgenommen habe, ist der Hinweis, ja, guck doch mal da rein. Dort sind zwei Elemente, die wir hier mal vielleicht mal beachten sollten. Nämlich erstens sagen die reden von einem Investment and Disposal Plan und sagen auch, da reden auch noch von Planned Sources to Fund the Plan. Das heißt, hier geht es wieder auf das Wording oder so ein ähnliches Wording zurück, wie wir das im Delegated Act haben. Ja, also im Delegated Act habe ich ja gesagt, da steht etwas von Financial and Investment, nicht Financial Investment Planning, sondern Investments and Funding. Also da geht es tatsächlich um die Investition, die Finanzierung. Und genauso sozusagen kann man das Wording aus der Transition Plan Task Force oder aus dem Disclosure Framework auch verstehen. Das ist das eine Element. Und das zweite Element ist, dort werden Bedingungen gesetzt dafür, ob man jetzt diese Angaben macht. Und zwar sind es drei. Und die eine Bedingung ist, dass die finanziellen Effekte des Transitionsplans auch separately identifiable sind. Das ist das Erste. Das Zweite, dass diese Informationen im Unternehmen auch vorliegen zum Berichtsstichtag, ohne unangemessene Aufwendung, ohne unangemessenen Aufwand betreiben zu müssen. Und das Dritte ist, dass das auch so mit den Abilities und Skills und den Resources, die dem Unternehmen vorliegen, auch vereinbar ist. Das ist also eine ähnliche Relief-Condition-Kette, wie wir das für die Anticipated Financial Effects in IFRS S1 bzw. S2 haben. Ja, die AG hat uns nur darauf hingewiesen, ja, guckt euch mal das an. Vielleicht wäre das sinnvoll, dass man Eva zumindest mal darauf hinweist, das könnte ein Weg sein, wie man so etwas formulieren kann, ohne dass dabei eben das Problem entsteht, das wir vorher besprochen haben. Das ist jetzt so ein bisschen aus der Kalten, kommt das jetzt, tut mir leid, aber ich würde euch trotzdem gern fragen, ob ihr so einen Weg für sinnvoll haltet, dass man sich an diesem Transition Plan Task Force Disclosure Framework orientiert. Ja, die erstens sagen Investment and Disposal Plan und dann zweitens eben auch noch drei Bedingungen formulieren, die eben auf ganz klar auf die Informationsbeschaffung und Informationsexistenz auch abstellen.
Klingt vernünftig, also wie du das gerade erläutert hast.
Wir müssen ja in der Stellungnahme jetzt auch nicht schreiben, mach das mal so, sondern man kann es ja auch einfach nur mal so
zieht das in Erwägung.
Gesagt. Zieht das in Erwägung, genau.
So als Hinweis, ja.
Ja, genau.
Was dann mal zu einem stärkeren Alignment einfach auch führt, ne?
Mhm. Und zumindest nicht behindern, ne? Also ich weiß nicht, ob man es dann wiederum als Vorgabe möchte, ne?
Ja.
Okay, dann würde ich das Thema Transition Plans jetzt noch abschließen. Es sei denn, es ist kommt von euch noch irgendetwas, was ich gerade nicht angesprochen habe. Deswegen frage ich nochmal, habt ihr noch weitere Anmerkungen zum Thema Transition Plans E11? Wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir zum nächsten. Das wäre E12, Climate Related Risk and Scenario Analysis. So, mal grundsätzlich hat auch unsere AG dazu gesagt, dass also da geht es ja in erster Linie darum, was mache ich mit Szenarioanalysen? Und die AG sagte, naja, um die klimabezogenen Risiken sinnvoll abschätzen zu können, ist eigentlich eine Anwendung von Szenarioanalysen, will man nicht sagen eine notwendige, aber eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Was man allgemein in der AG auch noch gesagt hat, das ist gut, dass man jetzt aus dem, dass IFAQ jetzt aus der Vorgabe E1.2 auch herausgestrichen hat, dass vier Szenarios dort anzuwenden sind. Was wir aber feststellen, und das kam auch aus der Ad-Hoc-Gruppe auch nochmal raus, dass nach wie vor, wie auch im delegierten Rechtsakt, wenn man nur den delegierten Rechtsakt sich anschaut, nicht richtig klar wird, ob jetzt die ESRS die Anwendung von Szenarioanalysen fordern oder ob das nicht gefordert ist. Ja, also wenn man sich den delegierten Rechtsakt anschaut, wie gesagt, dann kriegt man das auch nicht so unbedingt raus. Das findet man erst raus, wenn man in die Interoperability Guidance von EFRAG und ISSB reinguckt, weil da steht nämlich drin, dass die Nutzung von Szenarioanalysen nach ESRS nicht gefordert ist. So, und was wir da in der Ad-Hoc-Gruppe gehört haben, ist, also selbst wenn man sagt, ja, Szenarioanalysen ist eine notwendige Voraussetzung oder eine sehr gute Voraussetzung für eine sinnvolle Abschätzung von klimabezogenen Risiken, sollte der Standard trotzdem nach wie vor nicht vorschreiben, dass diese auch anzuwenden sind. Einfach mal deswegen, weil es nach wie vor auch eine sehr komplexe Übung ist, die, wie man sich zwar durch die Anwendung von softwaregestützten Analysen ja irgendwie vereinfachen kann, die aber immer noch recht teuer wohl auch sind. Und aus diesem Grunde sollte der Standard eher fordern, eine Angabe im Sinne von Unternehmen, hast du Szenarioanalysen angewendet bei der Abschätzung von klimabezogenen Risiken? Ja, und wenn du das getan hast, dann sage, welche du benutzt hast. Das war sozusagen der Tenor der Rückmeldung aus der Ad-Hoc-Gruppe. Wie seht ihr das?
Ja, volle Zustimmung. Wir haben das ja hinlänglich diskutiert in der Vergangenheit. Ich glaube, die das fordern, die haben noch nie eine durchgeführt. Und die Praxis heutzutage entspricht, oder die Empirie entspricht nicht den Forderungen hier. Also das Delta ist sehr groß, deswegen wäre das eine vernünftige Beschreibung. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie man das vielleicht so formulieren könnte, das passt natürlich nicht in den Standard, aber was ist denn im Moment die Intention? Ganz viele Akteure haben sich an diesem CTP festgebissen und an diesen Szenarioanalysen, und ich glaube, es ist nicht sinnvoll, auch aus taktischen Gründen da jetzt zu massiv dagegen zu treten. Aber ich glaube, es sollte da eine vernünftige Abwägung stattfinden, dass grundsätzlich Szenarioanalysen zu begrüßen sind in diesem Singsang, dass man aber auch vor dem Hintergrund Aufwand, Erfahrung hier eine vernünftige Formulierung wählt. Und ich glaube, das wäre dann in dem Gusto, Thomas, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, danke, Lothar. Gut, nehme ich mal so mit, dass das bestätigt auch die Einschätzung, die wir von vielen anderen bislang erfahren haben. Auch aus der AG kam ja auch die Rückmeldung genauso heraus, die sagte, ja, man kann sowas durch eine Software unterstützte Analyse auch fahren, aber es bleibt nach wie vor auch komplex. Es ist sicherlich weniger komplex dadurch, und es ist aber allerdings sehr aufwendig im Sinne von, ja, es kostet halt sehr viel. Es kostet offenbar bis zu sechsstellige Beträge im Jahr, um so eine Lizenz zu erwerben, um die Szenarioanalysen zu machen. Und es drückt zumindest auch Unternehmen in diese Pflicht, die, sage ich mal, so knapp über 1000 Mitarbeiter haben, wenn wir jetzt mal in der Regelung bleiben, die derzeit auf europäischer Ebene für den Anwendungsbereich ja diskutiert wird. So, dann hat sich die AG insbesondere auch nochmal mit der Application Requirement dazu beschäftigt, und da blende ich hier mal, beide passen leider nicht auf den Bildschirm rauf. Wir haben in der Application Requirement haben wir zwei Textziffern, die sich einmal mit dem Thema Climate Related Physical Risk Analyse beschäftigen, und da gibt es in der AR5C unten auch wieder so ein bisschen, ambivalente Regelung. Da steht nämlich, the undertaking shall base its analysis on at least one high emission climate scenario. Also das sozusagen daraus erstmal hervorgehen könnte. Ich muss das tun. Das haben wir ja gerade besprochen, dass wir das klar machen sollten, dass das eben nicht mandatory ist. Hier geht es eher um den Inhalt. High emission climate scenario. Das ist von der AG ein bisschen kritisiert worden. Also wenn man das natürlich jetzt tut und sagt, gut, ich mache jetzt eins für die physischen Risiken und ich mache eins für die Transitionsrisiken, dann ist das High Emission Climate Szenario eigentlich zu breit. Also wenn man das irgendwie einheitlich gestalten will, dann müsste man dort eine höhere Vereinheitlichung vornehmen, denn das Thema High Emission Climate, das kann sehr weit auseinandergehen, weil es dort sehr viele auch gibt. Das war zumindest die Rückmeldung aus der AG. Wohingegen man bei den Transitionsrisiken in der AG festgestellt hat, ja, wenn man das jetzt sozusagen jetzt vorschreiben sollte oder wenn man einen Tipp geben sollte, was für Szenarien eben für die Transitionsrisiken anzuwenden ist, dann ist das 1,5-Grad-Szenario jetzt mal noch gepaart mit der Frage, ist es jetzt Paris-konform oder nicht, das ist nochmal ein anderes Thema. Ist das eigentlich eng genug gefasst, um hier eine ziemlich hohe Vergleichbarkeit zwischen den Unternehmen auch herzustellen? Also hier wird kein Problem gesehen in der AG, bei AR6C, aber bei AR5C schon. Weil, wie gesagt, die Rückmeldung war, dass der Hinweis auf High Emission Climate Szenario zu breit wäre. Das ist jetzt eine Frage, die ich gerne an euch nochmal weiterspielen würde. Wie seht ihr das? Würdet ihr das auch in der Art und Weise kritisieren?
Vielleicht einmal. Bitte.
Oh, sorry. Thomas, an der Stelle nur nochmal die Frage, was wäre denn der Alternativvorschlag aus der AG gewesen? Also Sie würden es gerne spezifizieren?
Ja, genau, spezifizieren, richtig.
Mhm. Okay. Nur not necessarily, aber gut.
Also ich hätte es auch einen Tick allgemeiner formuliert, im Sinne, es soll ein aussagekräftiges Szenario mit Referenz zu gängigen Szenarien. Ich meine, es gibt ja im Moment auch den Wandel von dem IPCC. Ich meine, hier geht es in Richtung 1.5 bis 8.5, welche ich nehme. Aber ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt ein bestimmtes nehmen, sondern überhaupt, dass man ein vergleichbares wählt. Deswegen wäre das Plädoyer für okay, das heißt, ein aussagekräftiges, vergleichbares Szenario.
Wenn ich
dich
nicht verstehe, ist eigentlich C spezifisch genug. Oh, ja, gerade raus. Also, bin ich wieder
ich
da?
Ich hatte jetzt verstanden, Lothar, dass es mehr diese allgemeine Ergänzung quasi ein wissenschaftlich anerkanntes acknowledged, scientifically acknowledged high emission climate scenario, sowas in die Richtung, dass am Ende des Tages klar ist, dass wir hier keine Szenarien nehmen, die unter aktueller US-Regierung von irgendjemandem mit Hühnerknöchelchen auf dem Papier geworfen wurden.
Okay.
Ja, das finde ich gut.
Ja. Es gibt ja auch gerade diesen Wechsel hin zu diesen 5 Szenarien und so weiter, deswegen wissenschaftlich anerkannt, aussagekräftig, was in die Richtung
ist. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, sehr gut.
Und das wäre dann aber auch der Fall für 6C, ne? Weil hier steht, at least one climate scenario in line with limiting global warming to 1.5 und so weiter. Da müsste das scientific, dieses Attribut dort auch reinkommen, ne?
Ja.
Okay.
Und das ist auch wesentlich besser formuliert hier in der CE. Also deswegen diese Extremszenarien oder diese Festlegung, zeigt auch, dass der Wunsch da größer ist als der Bezug zur Realität, weil im Moment da so viel Dynamik auch drin ist bei der Überarbeitung der Szenarien. Deswegen in die Richtung gerne.
Okay. Gut, ist notiert. Vielen Dank. So, dann schaue ich mal auf meine Liste. So, das hat etwas mit den Anticipated Financial Effects zu tun, da kommen wir später nochmal drauf zurück. So, dann würde ich jetzt, also wenn ihr noch weitere Anmerkungen habt zum Thema Climate-Related Risk and Szenarioanalyse, dann gerne jetzt oder auch gerne im Nachgang schriftlich. Ansonsten würde ich jetzt nämlich zum Disclosure Requirement E13 Resilience in Relation to Climate Change kommen. Da war der generelle Tenor der Arbeitsgruppe, dass aus diesem Disclosure Requirement, also ist auch recht kurz, ne, sind ja nur 2 Textziffern im Main Body und 3 Paragraphen in der Application Requirement, dass aus dem Wording, wie wir es jetzt gerade sehen, unklar bleibt, was tatsächlich erwartet wird. Was ich aus der AG auch mitgenommen habe, Boilerplate Disclosures werden befürchtet aufgrund der Vorgabe, die hier stehen. Dann wurde aus der AG auch die Kritik daran geübt, dass der Begriff Resilience Analysis nicht klar ist. Also ist das sozusagen ein feststehender Begriff, der so zu verstehen ist wie auch Szenarioanalyse, auch wenn er etwas anderes dann bedeutet, aber ist das genauso ein feststehender Begriff. Dann wurde uns noch gesagt, dass die Vorgaben bezüglich der Angaben, die hier gemacht werden müssen, also die Angaben selbst, dass das nicht so richtig klar abgrenzbar ist zu dem Inhalt, den man im Zusammenhang mit dem DR1-2, also mit dem, was wir vorher besprochen haben, also sprich Szenarioanalyse, zu machen hat. Und das Problem, was hier gesehen wurde, ist, dass dieser Punkt dann zu Redundanzen führt. Das wäre jetzt sozusagen die allgemeine Einschätzung. Dann gibt es noch 2 ganz konkrete Punkte. Aber bevor ich zu denen komme, würde ich gerne euch nochmal fragen, teilt ihr diese allgemeine Einschätzung des Disclosure Requirements E13? Ja, also unklar, was gewollt ist, Boilerplate-Risiko und die Benutzung des Begriffs Resilience Analysis ist schwierig, weil nicht klar ist, was ist damit gemeint. Heißt es einfach nur Analyse der Widerstandsfähigkeit oder ist es tatsächlich eine Widerstandsfähigkeitsanalyse, die ein feststehender Begriff ist, wie zum Beispiel auch der Begriff der Szenarioanalyse?
Thomas, das ist eine Hand von Julia Zicke.
Ja. Oh, danke. Ja, Julia.
Genau, also Boilerplate, das Problem sehen wir auch, dass es dann Boilerplate-Disclosures gibt, größtenteils. Und ich weiß nicht, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir nicht gestern, ich weiß nicht, ob es ISS 1 oder 2 war, ebenfalls diskutiert, da musste man doch auch Resilience vom Business Model angeben, ob das nicht eine Redundanz wäre, wenn ich das jetzt für Climate Change hier nochmals ausführen würde.
Ja, wir hatten gestern gesagt, danke, dass du mich nochmal dran erinnerst, Julia, wir hatten gestern gesagt, dass wir das Thema Resilience zentral eigentlich regeln wollen in E2, nicht E2, sondern in ESS 2, Entschuldigung, weil die Angabe zu der Resilience Analysis in den E-Standards nur noch hier an der Stelle, also in E1 vorkommt. Wir sehen das in E2 bis E5 nicht mehr.
Ja.
Lothar?
Ich glaube, es passt wunderbar, dass das übergeordnet geregelt werden muss. Es gibt im Moment keine feststehende Definition dazu, zumindest ist sie mir nicht bekannt. Das ist im Moment ein Thema, was in diesem Business Continuity Management im Moment sehr stark diskutiert wird. Und wir sind da alle bei Unternehmen oder viele bei Unternehmen in der Phase der Annäherung. Ich glaube nicht, dass den meisten die ISO 22301 bekannt ist. Wenn das der Fall wäre, wäre das für mich ein Kandidat, dass man es hier entsprechend auch mit aufnimmt. Also wir sind beispielsweise auch daran, hier Policies zu erstellen. Es gibt aber keine gängige belastbare Praxis, weshalb ich sogar für eine generelle Streichung hier in diesem Präzisionspfad wäre. Also ich glaube, das ist im Moment ein sehr modisches Thema, was vielleicht auch in 3 bis 5 Jahren eine andere Relevanz hat, aber heute in der Form nicht darstellbar für die Breite der Unternehmen.
Okay, das ist, glaube ich, ein sehr deutlicher Punkt, dass man sagt, zentral in ESS 2 zu regeln, der Konkretisierungsgrad, der in E1 gebracht wird, ist im Moment in der Praxis noch nicht so weit, dass man das sinnvoll erfüllen kann.
Plus auch eine Vergleichbarkeit, die vermeintlich gewünscht ist, kann überhaupt gar nicht hergestellt werden. Also es gibt überhaupt gar keine Maßstäbe, Yardsticks, mit denen ich jetzt Business Resilience vom Unternehmen A zu B bezogen auf einzelne Themen festlegen kann. Deswegen auch, wie das hier präzisiert wurde, dass es nicht hinreichend dargelegt und auch in der Praxis schon erprobt, dass wir das Ziel erreichen würde, was hiermit intendiert ist, genauso wie du es gesagt hast.
Danke, Lothar. Ich sehe keine weiteren Hände. Sehr gut. Dann würde ich noch kurz die beiden Red Flags dazu auch erwähnen, die also sehr, sehr konkret auch nochmal auf die Requirements in dem Zusammenhang hier gehen. Das eine hatten wir auch schon mal im Fachausschuss besprochen und hatten wir auch in der AG besprochen, ist auch bestätigt worden. Das ist in der AR9 Assessment of its Climate Resilience at the Reporting Date. Das ist etwas, was zu hoher Konfusion führt. Also erstens, weil nicht klar ist, geht es hier um einen Prozess oder geht es um ein Ergebnis. Wenn der Prozess gemeint ist, dann ist diese Information an der Stelle wahrscheinlich nicht so relevant. Wenn das Outcome gemeint ist, dann ist das konzeptionell sicherlich verständlich, aber eine ganz reine Reporting-Date-spezifische Erklärung dazu würde eigentlich nur sinnvoll sein für einzelne Orte oder einzelne Produkte oder einzelne Services oder einzelne Märkte. Da aber gerade die berichtspflichtigen Unternehmen in der Regel nicht nur an einem Ort sind, nicht nur ein Produkt anbieten, auch an mehreren Märkten unterwegs sind, wird es hier zu einer Aggregation kommen, die dann eigentlich nicht mehr sinnvoll ist. Und vor dem Hintergrund, dass wir sowieso ein Thema mit dem Konkretisierungsgrad sehen, würde dann auch nochmal dazu sprechen, dass man hier in der AR9 einfach sagt, nein, das müsste man eigentlich sinnvollerweise dann rausstreichen. Geht gleich nochmal weiter zum nächsten, das ist in der AR10. Und zwar geht es hier um den Punkt C. Also steht hier oben erstmal im einleitenden Satz, the undertaking shall consider und dann the effects of current and planned investments in climate mitigation, adaptation and transition opportunities on climate resilience enhancement. Da haben wir gehört, die Befürchtung, dass es sich hierbei auch um eine Erweiterung der Anforderungen aus dem Delegated Act handelt, insbesondere in Bezug auf genau das, was da in C steht, ne? Effects of current and planned investments in climate mitigation, adaptation und so weiter. Teilt ihr diese beiden Red Flags im Detail?
Ich sage einfach mal ja und wiederhole nicht das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich glaube, da ist im Moment eine Dynamik in diesem Thema, die für mich nicht nachvollziehbar ist. Also ich verstehe, wo sie herkommt, aber da wird jetzt über die Berichterstattung versucht, ein Thema in der Breite zu verankern, was überhaupt jetzt gerade erst in der Entwicklung sich befindet. Von daher, das ist eine absolute Zusatzanforderung und im Sinne, also widerspricht Vereinfachung und Verschlankung zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht angemessen. Das ist jetzt nicht der Detailgrad, den du vielleicht benötigst, aber das ist ein übergeordneter Kommentar. Also ich verstehe den Mehrwert an der Stelle. Aus Sicht einzelner Stakeholder ja, aber für die Breite der Leser, ich würde Entscheidungsnützlichkeit, was wir gestern noch diskutiert haben, etc., also nicht nachvollziehbar.
Okay, danke Lothar. Ich habe auch ein zustimmendes M noch gehört. Ich glaube, das warst du, Tanja.
Nee, war gut, ich da, nicht. Ich hätte zustimmend genickt an der Stelle. Ach so. Hat jemand anders noch aktiv zuhörend zugestimmt? Genau. Nein, vielleicht insgesamt da auch nochmal aus unserer Erfahrung, was das ganze Thema Resilience und Resilienzplan und Analyse und weiß der Geier was betrifft. Auch da inhaltlich, ich meine, es ist vollkommen klar, was damit gemeint ist. Es sind die Unternehmen auch gut beraten, sich um ihre Resilienz insgesamt, um ihre Business Resilience zu kümmern. Das ist nicht nur auf Klima bezogen, ganz sicherlich, sondern auch auf andere Nachhaltigkeitsthemen. In der Praxis hat sich nur herausgestellt, dass allein schon zwischen Prüfer und Anwender möglicherweise sehr unterschiedliche Vorstellungen, was eine Resilienzanalyse ist, vorherrschten. Also wir haben dazu auch diverse Schleifen gedreht und wie Lothar sagt, in Ermangelung gescheiter Kriterien dazu formuliert und da jeder munter in den Raum hinein. Und wenn du am Ende eine Vergleichbarkeit auch wieder haben willst, bist du bei dem Thema sicherlich noch weit entfernt davon.
Danke, Tanja. Und ich glaube, Julia war es gewesen. Sie hat nämlich gewunken.
Genau.
Gut. Wenn dann keine weiteren Anmerkungen mehr zum E1.3 ist, würde ich gerne mal weitergehen. Wir sehen bei E1.4 sehen wir nur einen ganz kurzen Satz. Ne? Da wird dann verwiesen auf das General Disclosure Requirement zu den Policies in ESRS 2. Da habe ich auch bislang keine Anmerkung dazu gehört. Bei der E1.5, Actions and Resources in Relation to Climate Change, gibt es zwei Themen, die ich gerne aufrufen würde, nämlich erstens, das war eine Befürchtung, die aus der AG mir mitgeteilt wurde, dass aus den Redewendungen oder Redewendungen aus der Formulierung naja, nicht so ganz klar wird, aber ja, das kann man auch anders sehen. Ich glaube, wenn man es nicht ganz genau durchliest, kann man auch zu einem anderen Schluss kommen. Die Frage war jedenfalls, ist hinreichend klar, dass ein Breakdown von CapEx, OPEX für diese, also pro Zeithorizont, dass das nicht gefordert wird, beziehungsweise dass es gefordert wird. Und das Gleiche gilt auch dem Breakdown CapEx, OPEX pro Dekarbonisierungshebel. Also die Befürchtung war, dass man aus diesem Disclosure Requirement genau das rausliest und deswegen das Disclosure Requirement an der Stelle ganz klar sagen muss, dass eben diese CapEx, OPEX Breakdowns pro Time Bucket, also pro Zeithorizont und pro Dekarbonisierungshebel nicht gefordert ist. Vielleicht seht ihr diese Befürchtung so nicht an der Stelle. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, ist, und das betrifft die ganz konkret auch nochmal hier, die 24c, dass es sich hierbei, war die Rückmeldung, dass es sich hierbei um eine Erweiterung des Delegated Acts handelt, nämlich der Breakdown Quantitative Short- and Medium-Term CapEx und OPEX Figures, und da haben wir genau die gleiche Redewendung, die gleiche Wording wie im Transition Plan auch. Anticipated Long-Term CapEx and or OPEX Ranges, das sehen wir eben auch an der Stelle nicht im Delegated Act. Das ist sozusagen, das sind die beiden Punkte. Also erstens, ist hinreichend klar, dass diese Breakdowns, CapEx, OPEX Breakdowns pro Zeithorizont und pro Decarbonization Lever nicht gemacht werden müssen. Bei C ist es allerdings eher so, dass es schon so aussieht, als ob man diese Breakdowns machen muss. Oder heißt es nur, dass die zu inkludieren sind? Da würde ich gern von euch wissen, wie ihr das lest.
Das sieht aus, als würde man es machen müssen, ne? Also.
Du siehst auch so, dass man es machen müsste.
Und dann steht da, include, da steht ja nichts von, das wird ja nicht eingeschränkt, dass man es eben nur, wenn man es hätte, dann inkludieren muss. Also es klingt schon sehr, also zumindest ist es eine Flanke, die der Prüfer dann aufgreift und sagt, okay, da steht doch quantitative information is required. Da steht ja, da ist ja nichts, was darauf hindeutet, dass man es nur dann machen muss, wenn man es hat. Mhm. Oder es ist nicht klar formuliert.
Also würdest du schon auch sagen, dass dieser, dass man schon auch den Breakdown aus den auf die Zeitbänder, dass man den auch bringen muss?
Würde ich jetzt so interpretieren, aber
okay.
Können wir hier nicht noch einfach für Weichmacher plädieren, um genau diese Flexibilität zu ermöglichen, so im Sinne von when applicable oder include adequate short wie bitte?
When applicable, weiß ich nicht. Also das ist ja auch wieder was, wann ist es applicable.
Ja, aber hier wirkt es ja so, als ob es sozusagen immer, also gerade bei CapEx etc., da besteht ja der extreme Wunsch, hier möglichst granular zu sein, am besten unsere Wettbewerbsfähigkeit im weltweiten Vergleich nochmal völlig an die Wand zu fahren. Das ist ein anderer Punkt. Aber hier, dass man einfach diese Time Buckets, wie du es formuliert hast, Thomas, einfach als optional, oder dass die Unternehmen die selbst wählen können. Deswegen, also das wenn applicable gerne streichen, aber include adequate time horizons etc. Also die einen haben eine Dreijahresplanung etc., die andere eine Fünfjahresplanung.
Wäre da eine Lösung, dass man das in die NMIG, also in die Non-Mandatory Implementation Guidance, als so eine Art Beispiel oder Hinweis mit aufnimmt, dass das eine sinnvolle Information sein kann, eben diese auf die Time Buckets aufzuteilen? Dann würde es aus dem Main Body hier rausfliegen und man würde es eben optional in die Non-Mandatory Implementation Guidance überführen.
Jo.
Zustimmung bei Nicolette. Lothar hat einen Daumen. Okay, gut, dann schreibe ich mir das mal so auf. Gut. So, dann gehe ich mal weiter in das Thema Targets E16. So, hier gibt es, habe ich aus der AG auch generell Zustimmung gesehen, weil sich das Disclosure Requirement eng an dem entlanghangelt, was auch die SPTI dazu sagt. So, dann gibt's aber noch drei Punkte, wo die AG Kritik geübt hat. Das sind wirklich sehr technische Dinge. Ich versuche sie nochmal immer ein bisschen ausführlicher zu erklären. Wir sind hier in der 13a. Ja, und da steht erstmal, wenn es jetzt sozusagen, wenn man wenn man das General Disclosure Requirement aus ESRS 2 über die Targets anwendet, ne, dann gibt es hier eine Vorgabe, was das, was den Baseline Value und das und den Zielwert sozusagen was das angeht, ne? Und das soll man nicht verändern. Das steht hier in A. Not to be changed unless key changes in either the target or the reporting boundary occur. So, und dazu muss man Folgendes sagen. Wenn man das jetzt auf die, na, das ist hier, Key Changes beschränkt, ne, dann ist das zu wenig. Denn in der in dem SPTI-Rahmenwerk steht drin, dass auch eine Änderung der Berechnungsmethode sozusagen auch für das Base hier, wenn man das sozusagen neu berechnet, dass man das auch dann im Zusammenhang mit der Ziele, mit den Zielen machen muss. Also wenn ich das, wenn ich aufgrund einer neuen Berechnungsmethode zu einem anderen Basiswert komme, dann muss ich auch entsprechend das Target anpassen, und das steht auch in dem, das steht schon in dem Net Zero Standard 1.2 drin. Also das ist nicht erst jetzt in dem Exposure Draft der SPTI so geregelt worden, sondern das ist schon immer so geregelt. Das heißt nicht schon immer, sondern seit es dem V1.2 gibt. Das ist das eine. Das heißt, man muss das hier weiter ausweiten. Das heißt, es darf nicht in diesen engen Grenzen passieren. Also die Anpassung von Baseline Value und Target Value darf eben nicht nur dann passieren, wenn eben A erfüllt ist, sondern muss man im Grunde, eigentlich sollte man das so so formulieren oder so ausdifferenzieren, wie es in der SPTI auch steht. Und das zweite hat auch einen engen Anknüpfungspunkt mit SPTI, was ein Key Change ist. Ne? Das habe ich hier nochmal, das ist ja hier hervorgehoben, Key Change, das ist nicht klar. Also entweder sollte man dann sagen, das, was ein Key Change ist, das bedeutet etwas wie significant, und das richtet sich danach, was das Unternehmen selbst als significant in dem Zusammenhang ansieht, oder man sagt jetzt, was ein Key Change ist, richtet sich danach, was in der SPTI steht, oder aber man übernimmt das, was in SPTI dort formuliert worden ist, oder man sagt nur, das, was in SPTI steht, ist so eine Art Source of Inspiration für die Entscheidung, wann so ein Change eben Key ist. Ne? Da würde ich gern wissen, was ihr davon haltet. Julia.
Also in Bezug auf, wenn ich die Methode ändere, muss ich auch zwangsweise das Target ändern, würde ich sagen, es kommt drauf an. Wenn ich die Methode ändere, um mein bereits kommuniziertes Target leichter zu erreichen, dann muss ich natürlich sagen, meine Berechnung hat sich geändert und das Target basiert auf der neuen Berechnung, aber ich muss ja nicht zwingend das Target anpassen.
Nee, das stimmt. Das
steht muss ja im Baseline. Genau.
Es geht genau, ja. Baseline Value.
Baseline Value muss angepasst
genau.
werden.
Genau. Baseline Value, okay. Comparison Period.
Genau, vom Target war aber gar nicht die Rede, dass das Target angepasst wird. Also wenn ich Änderungen habe, entweder im Target oder im Reporting Boundary oder jetzt ergänzend in der Methode, dann muss ich Baseline Value und Base hier anpassen. Das würde ich sagen, ja.
Ja, ja.
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 Aber die Frage war ja zweigeteilt, ne?
Ja.
Also Key Change, ja. Ist wieder zu diskutieren dann, ne?
Also kann man das so regeln, dass man sagt, also was eigentlich Key Change ist, ne, das liegt in der Bewertung des Unternehmens. Ja, weil also wenn es ansonsten hier so dasteht, dann heißt es, es ist irgendwie durch die Macht des Faktischen ist eine Änderung ein Key Change. Ne? Das muss natürlich von irgendjemandem beurteilt werden. Dafür gibt es keine Kriterien, die der Standard nennt, sondern das gibt Kriterien, die in der SPTI genannt worden sind. Und man könnte sich an denen orientieren oder man könnte ganz klar sagen, wenn das Unternehmen das für signifikant hält, aber das steht da eben nicht. Julia, ist das noch eine alte Hand?
Nee, ja genau, es war noch die alte Hand.
Frau Fisbeck?
Genau, also ich wäre ein bisschen zurückhaltend, das hier nochmal stärker vorzugeben, was geändert werden muss, sondern würde das eher in der Zuständigkeit des Unternehmens auch sehen. Dann das Key Change ist, das Key ist, glaube ich, neu. Bisher hieß es significant. Also das fände ich irgendwie gut, wenn da auch die Begrifflichkeit eigentlich gleich wäre, weil ich nicht wüsste, warum man es jetzt ändern muss. Mhm. Und wir uns ja jetzt, wenn wir uns mit dem Thema befassen, eben auch schon mit diesen Begrifflichkeiten auseinandergesetzt haben. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt zwischen Key und Significant, aber ich weiß wiederum auch nicht, warum man es jetzt geändert hat. Mhm. Und ich würde ungern jetzt hier Methodenänderungen mit aufnehmen, weil es keine kleinere Methodenänderungen geben, es kann große geben. Wir sind ja aufgefordert, so eine Recalculation Policy zu schreiben. Da wird das genau definiert und da committet sich das Management entsprechend mit Änderungen umzugehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja mit der Zielsetzung kombiniert ist. In den meisten Fällen der Vorstandsvergütung, da haben wir ja wieder Restriktionen bezüglich der Governance-Kodizes. Das heißt, wir können hier in unserer Transparenzanforderung nicht zu viele Anforderungen stellen, weil wir es dann am Ende nicht mehr übereinander kriegen. Dass wir transparent sein müssen, was passiert, ist klar, dass es unter Umständen unterschiedliche Unterschiede geben kann, weil wir das eine ändern können oder müssen und die Zielsetzung nicht, ist auch klar. Deshalb sollte man es hier meines Erachtens möglichst wenig einschränken und den Unternehmen das überlassen, aber natürlich fordern, sich dann mit dem Thema auseinanderzusetzen und das vorab festzulegen.
Wenn ich das richtig verstehe, also erstmal vielen Dank, Frau Fisbeck, wenn ich das richtig verstehe, würde das jetzt bedeuten, dass wir in der AR 13a, dass wir die erstmal prinzipiell so lassen, außer dass wir eben Key durch Significant ersetzen, weil das die Redewendung ist, die wir vorher auch hatten oder die Formulierung, die wir vorher auch hatten, aber ansonsten nichts weiter spezifizieren an der Stelle.
Kann man sich die Formulierung umdrehen, dass man das aus einer passiven, das ist ja hier occur, ne? Das ist ja das, was ja das Problem letztendlich ja dann erzeugt, und dann, dass man es dann nach dir undertaking decides oder wie auch immer to significantly changed, also dass man aus dieser passiven, unverständlichen Formulierung eine aktive macht.
Also die Formulierung ist so, ist sie ganz identisch, wie sie jetzt im Application Requirement ist. Außer dass statt are not to be changed, shall not be changed. Und ich glaube, also was wir rausgelesen haben, ist, man soll es eigentlich nicht ändern. Es soll eigentlich keine Änderungen geben, es soll eigentlich konsistent bleiben, außer es ist was wirklich so Großes, dass es einfach komplett verzerrt.
Ja, aber mein Punkt war ein anderer gewesen in dem Zusammenhang, sondern dass man diese sagen wir mal so unklare Zuständigkeit, wir haben ja eben gesagt, wenn das Unternehmen das entscheidet, in Anführungszeichen, ne? Dieses Occur ist ja nach dem Motto vom Himmel gefallen, auf einmal ein Key Change, der dort eintritt, ne? Ob man es da nicht insoweit nochmal ganz klar benennt.
Das wird auch die Managementverantwortung auch in der Beurteilung der Key Change ja stützen, ne? Also genauso, ne? Das ist ein neues Ziel oder eine Veränderung im Konsolidierungskreis fällt nicht vom Himmel.
Also okay, eine Änderung des Konsolidierungskreises, Änderung der Reporting Boundary ist Grundlage einer Entscheidung des Managements und auch die Änderung des Ziels ist Grundlage einer Entscheidung des Managements und sozusagen, dass man das hier aktiv formuliert, ne? Also wenn durch das Unternehmen entweder
Management of the Undertaking oder
genau.
Occur ist für mich, wenn ein externer Einfluss, ne?
Ja, genau.
Extrem oder was occurs, ja, dann muss ich halt reagieren, aber hier liegt's ja in meiner Hand.
Okay, also wenn irgendwie, das ist jetzt ins Unreine gesprochen, wenn die Undertaking significantly changes the target or the reporting boundary, also das aktiv formuliert
ist. This has been reflected in the baseline value und so weiter. Weil Entscheidung, das Management hat eine significant Änderung in der reporting boundary und deswegen ist dann das Baseline anzupassen. Aber es ist halt in der Hand, eine Entscheidung des Managements quasi.
Okay. Nehme ich so mit. Vielen Dank. So, dann haben wir noch ein Thema in der AR14. Das ist auch in der Ad-Hoc-Gruppe schon besprochen worden. Wir sehen hier erstmal einen May. Und zwar geht es um eine Darstellungsfrage bezüglich der Reduktionsziele. Undertaking may present the greenhouse gas emission reduction targets together with climate change mitigation actions, showing the decarbonization levers und die quantitativen Beiträge, um die Reduktionsziele zu erreichen. So, und der Satz geht los, may present, und dann gibt es ja einen Doppelpunkt, und dann gibt es einmal A, List of decarbonization levers with disaggregation by key climate change mitigation actions, hier zum Beispiel Figure 2, das ist die hier unten. As a table, naja, ich glaube, das ist, damit ist sozusagen, genau, as a table oder B, auch nochmal Figure 2 oder eben diese Grafik. Mal unabhängig davon, was jetzt genau gemeint ist damit, ist das Problem, was in der AG identifiziert wurde, dass diese Application Requirement suggeriert, dass man aus diesen Möglichkeiten hier eine auswählen muss. Und das wurde kritisiert, auch vor dem Hintergrund, weil ein Unternehmen, welches in der AG auch vertreten ist, gesagt hat, wir haben das in unserer ersten Berichtsperiode noch ganz anders gemacht und das wurde auch mit dem Wirtschaftsprüfer so abgestimmt. Wir haben es nämlich im Fließtext dargestellt und weder als Tabelle noch als Grafik gemacht. Aber es hätte wohl Diskussionen sehr ausufernde gegeben und am Ende hat man sich aber dann doch darauf geeinigt. Um das zu verhindern, habe ich aus der AG mitgenommen, dass das in dem Standard klar gemacht werden muss, dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, eine dieser Darstellungsarten zu wählen, sondern dass es eben auch noch weitere gibt. Das haben wir auch in der Ad-Hoc-Gruppe schon mal so andiskutiert und ich würde gern von euch wissen, ob ihr das genauso seht.
Ja.
Okay.
Auch ja, und ich weiß auch nicht, ob diese Beispiele hier mit aufgenommen werden sollen. Sorry, Nicolette, dass ich dir ins Wort falle, aber auch wie wir es gestern verschiedene Male diskutiert haben, das ist nicht Teil des Standards für mich. Also das kann in einer Application Guidance mit drin sein, aber nicht im Standard. Da brauchen wir mehr Freiheitspfade, okay. Das überfordert viele.
Gut, also die Beispiele dann in die NMIG. Würde ich das mal so mitnehmen.
Ja.
Das
haben
wir in einem anderen Zusammenhang auch schon gesagt. So
eine Grafik ist immer eine Diskussion in der Interaktion dann mit dem Prüfer, wenn nicht so ganz klar ist, was eigentlich gefordert ist. Und dann steht da ja, guck mal, so ist es doch gewollt. Und dann stellt sich die Frage, kann ich das auch ohne Grafik machen, also ohne die entsprechende Darstellung? Das ist immer so ein bisschen, das Englisch scheint so eine Anforderung dann zu skizzieren, ja. Wenn man das auf jeden Fall vermeiden will und Diskussionen vermeiden möchte an der Stelle, dann ist es natürlich besser, wenn es da nicht drin steht.
Gut, danke. Dann würde ich hier mal einen Haken dran machen. So, was mich nur gerade ein bisschen wundert, ich hatte eigentlich überall im Standard, und das hattet ihr auch gesehen, meine Unterstreichungen drin, was ich hier auflege. Irgendwie sind die nicht mehr da. Aber ich weiß zum Glück noch, worum es geht, nämlich in der AR16 im zweiten Satz. Da geht es um die Aufteilung der Ziele für Scope 1 und 2 und für als separates für Scope 3. Also es war nämlich eine Zweiteilung, ja, Teil 1 ist Scope 1 und 2 und Teil 2 ist Scope 3. Und da habe ich aus der AG mitgenommen, dass diese Vorgabe, die hier steht, also die genau diese Zweiteilung zu machen, dass die in der nahen Zukunft wahrscheinlich obsolet ist. Ja, zwar ist im aktuellen SBTi Net Zero Standard immer noch genau diese Zweiteilung drin, also auf der einen Seite Scope 1 und 2 und auf der anderen Seite Scope 3, aber in dem Konsultationsdraft der SBTi vom März 2025, also dieses Jahr, wird jetzt auch eine Separierung der Ziele für Scope 1 und Scope 2 vorgeschlagen. Und aus dem Grund sollte der Standard an der Stelle zumindest die Flexibilität lassen, weil es ansonsten zu einem Disalignment kommt zwischen SPTI und ESRS. Seht ihr das genauso?
Ja. Aber Julia hatte sich gemeldet.
Ja, ich tue mir schwer damit, wenn überhaupt ein Runterbruch vorgeschrieben ist. Also bei uns ist zum Beispiel, wir haben ein Gesamtziel für unsere CO2 und wenn ich dann irgendwie einen Share pro Scope angeben muss, dann bin ich ja gezwungen, den auf die Scopes entsprechend runterzubrechen. Und da ja eigentlich die ESRS eher, sagen wir mal, ein Reporting-Standard sind, offenzulegen, was die Firma hat und was sie nicht hat oder was sie machen, greift das für mich eigentlich über den Scope hinaus oder über den Purpose eigentlich der ESRS hinaus, weil sie mich dann eigentlich zwingen, einen Deal auf einen geringeren Scope festzulegen, als den ich vielleicht als Firma überhaupt habe.
Danke, Julia. Das würde bedeuten, dass bei dem zweiten Satz, die Markierung seht ihr auch, ne? Das, was ich hervorgehoben habe. Ja. Oder könnt ihr das nicht sehen?
Das Gleiche ist auch bei dem Paragraph 24. Dann steht da, man soll in Scopes was aggregiert darstellen, aber den Share auf die Supermetrics. Ah, nee, Moment. Wo sind wir denn? Nee, 26 ist es, oder? Mal gucken. Also es war ganz oben bei der Anleitung, bei den Metrics und Targets, dass man ein aggregiertes Ziel darstellen kann, aber den Share auf Scope 1, 2 und 3 runterbrechen muss, was für mich dann implizit doch irgendwie ein Target by Scope Forderung ist.
Da steht doch either separately or combined.
Ja, aber dann in dem letzten Halbsatz steht dann show specify in case of a combined target und dann end the share related to each respective scope. Und wenn ich einen Share angebe, muss ich da extern auch mehr oder weniger ein Ziel vorgeben.
Ja, also ich verstehe das immer alles, aber so gar, also wenn ich jetzt nur, ich verstehe diese Differenzierung zwischen Scope 1 und 2, das ist, wird nicht so gerne gemacht und wir hatten ja dann diese Tabellen, wo dann auch, da hat ja glaube ich keiner eins oder die wenigsten haben einzeln den Share angegeben für 1 und 2, sondern haben es zusammengefasst, aber jetzt alles unter einen Hut zu schmeißen, also quasi gar nichts mehr zu differenzieren, auch nicht zwischen, also ich hätte jetzt gesagt 1, 2 und da ist dann halt die Flexibilität da zu differenzieren, ja oder nein und dann nochmal separat 3. Aber alles in einen Topf, weiß ich nicht, das ist dann schon echt, da
aber wenn es das Target auf Firmenebene gibt, nur ein aggregiertes?
Okay, das heißt, es gibt auf Firmenebene nur ein aggregiertes über Scope 1, 2, 3. Da frage ich mich halt, wie man das steuern kann, ehrlicherweise.
Ja gut, ich habe ja auch, wenn ich in die Finanzberichterstattung schaue, habe ich ja auch irgendwie ein Profit-Target. Okay. Und
wenn es so ist, dass tatsächlich das nur so, dass es intern, also dass es nur dieses Übergeordnete gibt, dann sagst du, man muss es dann entsprechend genauso kommunizieren. Ich weiß,
dann finde ich zumindest nicht sinngemäß, dann über einen Berichterstattungsstandard gezwungen zu sein, dann doch ein Target disaggregierter festzulegen.
Das verstehe ich. Ich frage mich halt nur, wie man überhaupt, also
ich sage ja nicht, dass es intern keinen Plan gibt, wie man das Target dann erreicht. Ja, natürlich gibt es dann im Controlling Pläne. Es ist ähnlich, es ist ja auch, dass ich irgendwie für meine Profit-Target ja auch schauen muss, wie erreiche ich das mit den einzelnen Umsatz- und Aufwandsströmen. Aber ich muss ja nicht extern jedes einzelne P&L-Line-Item deswegen ein Target setzen.
Ja.
Und offenlegen.
Vielleicht hören wir mal, was Lothar und Tanja dazu sagen möchten. Lothar, bitte.
Also ich glaube, hier kann man schon eine Differenzierung sich vorstellen. Ich will dir ja nicht in den Rücken fallen, aber ich glaube hier diese Aufteilung direkt und indirekt und dann nochmal das besondere Animal Scope 3. Ich glaube, da ist eine Differenzierung schon sinnvoll und ich glaube, kein dritter Akteur würde diese Aggregation hier an der Stelle entsprechend gutieren. Von daher kann ich das nachvollziehen. Also ich habe eher den übergeordneten Punkt, ob alle dieser Punkte hier so detailliert geregelt werden müssen. Also ich tue mich da wirklich schwer, gerade wenn wir sehen, also es wird jetzt die ganze Zeit auf SBTi referenziert. Es gibt auch noch andere entsprechende Dekarbonisierungsstandardsetzer. Also ich finde, wir sind hier schon in so einem gewissen Tunnel. Vielleicht kann man das auch nochmal grundsätzlich mitgeben. Also ich wäre für eine deutliche Vereinfachung an der Stelle. Also SBTi und diese ganzen Dekarbonisierungspfade sind aus der gängigen Praxis so stark etabliert, sodass viele dieser Punkte also nicht so detailliert beschrieben werden müssen. Bei dem konkreten Punkt, wenn der so drin bleibt, dass eine Differenzierung schon sinnvoll. Auch da wäre ich wieder für so einen Weichmacher, dass eine geeignete Form der Scope-Darstellung entsprechend umgesetzt werden sollte. Das ist jetzt am Ende des Kontinuums, weil bei uns würde kein Akteur eine Aggregation von Scope 1, 2 und 3 erwarten. Also das wäre für uns, hätte das schon negative Effekte, wenn wir das tun würden.
Danke, Lothar. Tanja?
Ja, wäre auch mein Plädoyer, ist stärker an der, ich glaube, ne, Julia hat es erwähnt, Lothar hat es auch angerissen, an der Steuerung festzumachen, ja. Also berichte doch einfach auf dem Aggregationslevel, wie du auch deine Ziele ansteuerst. Und bei uns wird halt Scope 3 komplett anders angesteuert, weil, ne, logischerweise, da geht's Richtung Lieferkette. Als eben Scope 1 und 2, was wir weitestgehend selbst in der Hand haben. Und wir haben dann tatsächlich, ich bin ja erstaunt, Nicolette, dass es welche gibt, die nicht differenziert berichtet haben, Scope 1 und 2. Also wir haben dann auf den letzten Drücker, obwohl wir überhaupt keinen Sinn darin gesehen haben, zwischen Scope 1 und 2 nochmal aggregiert dargestellt.
Es gab einen Minimum-Kompromiss, ne, mit dem im Fließtext irgendwie das nochmal... Ja. zu qualitativ zu umschreiben, was jetzt auf Scope 1 und 2 entfällt. Ja, okay. Also
wir haben es dann gemacht, obwohl wir gesagt haben, führt vermutlich nur zu Verwirrung, weil auch unsere Vorstandsvergütung nicht differenziert an Scope 1 und Scope 2 hängt, sondern an dem aggregierten...
Da bin ich ja bei dir mit Scope 1 und 2.
Genau.
Ja,
aber ich will nur sagen, ich würde es, man könnte es formulieren, dass es eben so aggregiert dargestellt oder disaggregiert dargestellt wird, wie das Unternehmen die unterschiedlichen Kategorien auch ansteuert. Und ich bin komplett bei Lothar. Wir gehören ja zu den Unternehmen, die nicht SBTi-konform unterwegs sind, weil wir es nicht können. Wir haben halt mit dem Prüfer einen Weg über die IAE-Szenarien gefunden. Und von daher wäre ich auch kein Freund davon, sich hier sklavisch an einen externen, sagen wir es mal, Reduktionspfadanbieter zu binden.
Dann nehme ich mit, dass wir hier an der Stelle, wo es um diese Separierung der Ziele geht, eine Formulierung aufnehmen, beziehungsweise EFRAG gegenüber zu sagen, der Standard sollte eine Separierung oder eine Separierung in der Gestalt fordern, wie das Unternehmen steuert, so Tanja ungefähr, wie du es ausgedrückt hast. Also wir haben dann hier einen Management Approach. Ja, wenn du gesamt steuerst, dann berichte eben halt gesamt und wenn du Scope 1, 2, 3 separat machst, dann gib es halt auch entsprechend an.
Exakt. Entspricht, by the way, auch der üblichen Art von Berichterstattung, dass ich im Bericht nichts anderes darstelle, als wie ich mein Unternehmen auch in Realita steuere.
Ja, okay. Gut. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Uhr. Ich bin jetzt schon 10 Minuten drüber, als ich eigentlich wollte. Ich guck mal in die Runde der Kollegen. Wenn ich noch 10 Minuten vielleicht noch mit E1 mit mich beschäftige, dann können wir danach zu S1 weitergehen. Dann haben wir zwar nicht alles bei E1 abgeräumt, aber zumindest einen Großteil. Okay. Kati ist damit einverstanden.
Ich auch.
Marco auch, danke. So, dann gebt mir mal ganz kurz einen Moment zu schauen, wo ich gerade stand hier. So, ja, gut, hier werde ich mal einen Punkt aufrufen bei Energy Consumption and Mix. Ganz kurz dazu vielleicht, ne? Wir haben hier in der 29 die Disaggregation des gesamten Energieverbrauchs aus fossilen Quellen. Ja, steht da alles, wonach das eben aufzuteilen ist. Das ist eine Vorgabe, die im delegierten Rechtsakt begrenzt ist auf Unternehmen aus sogenannten High Climate Impact Sectors. So, das hat EFRAG in der Konsultation auch ganz klar als eine Erweiterung gegenüber dem delegierten Rechtsakt gekennzeichnet. Und zwar schreibt EFRAG in der Basis for Conclusions, dass sozusagen die Einschränkung auf die Climate Impact Sectors gelöscht wurde aufgrund des Feedbacks, welches EFRAG erhalten hat. Dann wird an einer anderen Stelle in der Basis for Conclusions auch noch geschrieben, dass dieser Begriff High Climate Impact Sector nicht angemessen definiert ist und deswegen in der Praxis zu Problemen geführt habe. Und um es einfacher zu machen, hat man jetzt gesagt, gut, dann müssen das jetzt eben alle Unternehmen angeben, unabhängig davon, in welchen Sektoren sie unterwegs sind. Jetzt könnte man auch auf die Idee kommen, na gut, wenn man es etwas vereinfachen, wenn man es etwas vereinfachen möchte, könnte man ja auch sagen, dass diese Angabe per se sozusagen ausscheidet, also dass man die auch generell sozusagen weglässt, dann wäre es sozusagen ja auch eine Vereinfachung. Dann geht allerdings Information verloren. Und das ist natürlich so ein Spannungsfeld, in dem wir uns hier bewegen, und deswegen würde ich gern von euch wissen, was ihr dazu denkt, zu dem Thema. Also wir hatten die Einschränkung auf die High Climate Impact Sectors und dieses raus.
Ein schönes Beispiel für Vereinfachung. Nein, also jetzt Zynismus mal am Rande. Ich glaube, die Diskussion ist ja auch schon sehr alt. Ich glaube, man sollte es wirklich im Sinne der Verschlankung auf jene begrenzen, für die es wirklich relevant ist. Und also würde ich mich dem anschließen, wie du argumentiert hast.
Okay. Also die 29 zu streichen generell. Okay. Gut, dann nehme ich das mal so mit. Ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendjemand noch eine Hand gehoben hat. Nee, okay. Gut, dann die Emissionsangabe. Also die Angabe der Treibhausgasemissionen. So, das hier ist ein sehr technisches. Ich glaube, am wichtigsten, glaube ich, ist hier erstmal der Punkt. Es gibt zwei wichtige Punkte, glaube ich. Ich priorisiere jetzt hier ein bisschen in Anbetracht der Zeit. Und das eine ist die AR20. Dort steht etwas, was wir zu Joint Operations, wie man sich dazu aufstellen soll. Emissions connected with asset liabilities of joint operations, die jetzt auf der Bilanz auch stehen. Die sind als own operations zu sehen. Und dann steht hier ein Satz, calculated on the basis of the accounting share of financial risk and rewards. Und das financial risk and rewards ist insofern ein Begriff, den man zumindest in den IFRS Accounting Standards bis vor einigen Jahren auch noch kannte, als Grundlage für die Frage, welches Tochterunternehmen ist in die Konsolidierung einzubeziehen, welches nicht, oder was ist überhaupt ein Tochterunternehmen, was ist kein Tochterunternehmen. Aber dieses Konzept gibt es, soweit ich das überblicke, nicht mehr, das Konzept der Financial Risk and Rewards. Und aus diesem Grund, das hatten wir auch in der für die V0 auch schon gegenüber EFRAG angemerkt, sollte man eigentlich von diesem Konzept hier Abstand nehmen, nicht auf die Financial Risk and Rewards abstellen, sondern eher auf den Anteil, mit dem die betroffenen Assets und Liabilities in den Financial Statements auch erfasst sind. Seht ihr das genauso? Julia, danke. Okay. Dann das Zweite. Das ist ein Thema aus der AR19. Darüber hatten wir gestern auch schon gesprochen, weil es hier nämlich zwei Sachen, hier sind zwei Aspekte der gestrigen Diskussion, finden wir hier wieder, nämlich einmal das Thema Fair Presentation und einmal das Thema Operational Control. Also prinzipiell sagt ja der Entwurf, dass eine Anknüpfung an Financial Control und beziehungsweise auch an den Konsolidierungskreis, wie er für die Finanzberichterstattung verwendet wird, dass das erstmal das leitende Konzept dafür ist, was auch als Own Operations für den Nachhaltigkeitsbericht entsprechend anzulegen ist. Jetzt sagt hier die AR19, wenn es bestimmte Umstände gibt, die jetzt dazu führen, dass die Financial Control Organizational Boundary, dass die eben Fair Presentation der Treibhausgasemissionen nicht gewährleistet, dann soll das Unternehmen auch noch den sozusagen Operational Control Ansatz für die Definition der Own Operations nehmen dürfen. So, beziehungsweise sogar müssen. Und die Frage, die mir da sofort aufgefallen ist, wir hatten uns von Anfang an gegen den Operational Control Ansatz in ESS ausgesprochen, also dagegen ausgesprochen, und jetzt rutscht der hier sozusagen wieder rein. Auch wenn das sozusagen mit einer Bedingung versehen ist, Fails to Convey a Fair Presentation, ist das durchaus schon ein Thema, was problematisch sein könnte. Nämlich erstens, wann ist diese Bedingung erfüllt? Fails to Convey a Fair Presentation, also wann kann man sagen, das ist keine Fair Presentation? Das geht ja aus der Formulierung ja nicht hervor. Und zweitens, ist das generelle Problem dann nach wie vor da, dass wir zwei verschiedene Konsolidierungskonzepte nebeneinander stehen haben. Ja, es gibt immer auch gute Argumente dafür, ne? Und wir haben ja gestern beispielsweise auch hoch und runter diskutiert, was machen wir mit der Leasing Extension. Die Frage, die ich mir trotzdem stelle nach wie vor, ist es angemessen an der Stelle hier in der AR19, dass man dieses Konzept der Operational Control hier mit drin hat. Tanja.
Ja, eines meiner Lieblingsthemen. ja, also zum einen stolpere ich schon mal über den Thomas von dir nicht mehr markierten letzten Halbsatz. Da steht nämlich as defined in the Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard 2004. Dieser Halbsatz ist schon extrem missverständlich, weil ja eben im Greenhouse Gas Protokoll du eben die Wahlfreiheit hast, ob du at equity, financial oder operational control anwendest. Von daher ist es hier, finde ich, etwas missverständlich, oder man streicht alles und lässt nur den letzten Halbsatz und sagt, berichte einfach in line mit dem Greenhouse Gas Protokoll Corporate Standard und dann ist alles gut. So wie es jetzt geschrieben ist, das ist ähnlich wie bei dem Thema, was wir gestern zum Konsolidierungskreis auch zu anderen Thematiken schon diskutiert haben. So ist es ja keine Erleichterung, weil du wieder die ganze Übung machen musst, um dem Prüfer auch zu belegen, dass es eben hier auch ohne Operational Control ein Bezug eine Fair Presentation ist. Weil wie will denn der Prüfer sich sonst ein Bild machen, ob hier eine Fair Presentation vorliegt, wenn du nicht eine umfassende Analyse auf den Tisch legst, in der du darstellst, okay, passt mal auf, Operational Control, das macht bei uns so und so viel Prozent der Emissionen nur aus und manifestiert sich in der fünften Kommastelle bei uns. Von daher müssen wir es bitte nicht einbeziehen. Keine Reduction of Reporting Burden at all. Und dann ist es halt so, und das verstehe ich ja, das war ja der Ansatz mal der ganzen Diskussion. Also es gab zwei Ansatzpunkte und ich glaube, die sollte man im Hinterkopf haben, vielleicht auch bei einer Response. Ansatzpunkt 1 ist, ja, es gibt eine Branche, in der Operational Control, wenn man es weglassen würde, keine Fair Presentation mehr darstellt. Also das wissen die Kollegen, Kolleginnen auch, aber in Oil and Gas ist es halt nun mal ein gängiges Konzept. So. Aber wie gesagt, da reden wir primär über eine Branche. Das zweite ist, das ist eben der Punkt, wie kam das Thema Operation Control neben Oil and Gas Thematik noch rein? Das ist eben auf einem Missverständnis basierte, weil man CDP angefragt hat, was kreuzen die meisten Unternehmen an? Und dann haben halt viele, Klammer auf, die alle nach Financial Control faktisch berichten, Operational Control angekreuzt, weil diejenigen, die angekreuzt haben, die Unterschiede zwischen Financial Control, Operational Control und Ad Equity nicht verstanden haben. Also das ist ja basierend, die Hälfte der Diskussion basiert auf einem grandiosen Missverständnis. Das weiß die EFRAG mittlerweile und das weiß CDP mittlerweile. Von daher streichen Verweis aufs Greenhouse-Gas-Protokoll völlig ausreichend.
Okay. Also die AR19 sozusagen sollte dann nur noch auf den Verweis auf das Greenhouse-Gas-Protokoll funktionieren. Mhm.
Ja, also.
Okay. Nicolette?
Nee, ich ehrlicherweise diese Operational Control Diskussion da auch nicht mehr haben. Auch wenn man wiederum, wie gestern auch schon vom Ergebnis her schaut, wer hatte denn dann am Ende eine Operational Control, wo er dann entsprechend die Daten dann noch mit einbeziehen musste. Da kenne ich, glaube ich, sogar gar kein Beispiel bei denen, die ich betreut habe. Also wie Tanja schon sagt, das ist halt echt eine aufwendige Übung, dann immer zu schauen, dann gibt es irgendwo noch eine Operational Control und das entsprechend nachzuweisen. Viel Lärm um nichts am Ende. Und wenn das jetzt auch noch auf so einem Missverständnis basiert, also die Frage ist halt nur, die ich mich stelle, ne, wie kriegen wir das geregelt, dass dann eben diese, die eine oder andere Branche, die ja dann doch da ein Issue hat, adäquat bilanziert an der Stelle.
Ja, genau. Das ist die Frage.
Das ist natürlich dann die Verantwortung einer Fair Presentation. Ja, dass man dann sagt, okay, in meinem Fall muss ich das aber, ich glaube aber, wenn es hier rausgestrichen wird, werden die das auch nicht machen. Deswegen weiß ich nicht, wie man da auf Branchenbesonderheiten hinweist. Aber ich meine, gut, wenn man jetzt auf das GHG,
ja. Wenn man auf das wenn man auf das Greenhouse-Gas-Protokoll hinweist, ist eigentlich ein Türöffner da für die eine oder andere Branche, wo das typisch ist, eben sich auf einen anderen Ansatz zu fokussieren. Also würde ich jetzt so sagen, denken.
Ja.
Okay. Ich habe
ja,
jetzt
ich weiß nicht, ob man nicht so einen Hinweis noch machen kann. Ja, es gibt bestimmt. Wobei, ach, das führt dann auch wieder dazu dann. Ach, keep it simple.
Genau, dann lassen wir es einfach und schlagen vor, dass dort nur der Verweis auf das Greenhouse-Gas-Protokoll erfolgt. Ich habe jetzt schon etwas, beziehungsweise deutlich mehr als die Hälfte meiner Punkte zu E1 einmal durchdiskutiert. Ich hatte von Anfang an so ein bisschen die Befürchtung, dass wir nicht alles schaffen. Ich würde gern auch noch den Kollegen noch die Möglichkeit geben, auch noch auf die anderen Standards, zumindest auf den S1 nochmal zu gehen. Kathi?
Ja, ich wollte nur sagen, du hast ja nachher haben wir sicherlich auch noch Zeit. Also ich denke, dass wir dann bei E1 nochmal die Sachen aufgreifen können. Also ich glaube nicht, dass wir für S1 und G1 jetzt die ganze Zeit bis 11.30 Uhr brauchen.
Ja, würdest du dann, was schlägst du vor, dass wir jetzt mit S1 weitermachen oder dass ich mit E1 noch ein bisschen weitermachen?
Also wegen meiner, was denkst du denn, wie lange, wie viele Punkte du noch hast? Und also S1 und G1 sollten wir durchkriegen, aber ich glaube, das schaffen wir. Und deswegen würde ich sagen, mach ruhig erstmal mit E1 noch weiter.
Okay. Gut, dann mache ich mit E1 noch ein bisschen weiter. Wir haben bei dem Verweis auf das Greenhouse-Gas-Protokoll und aus dem, was wir gestern in ESS 1 bzw. 2 diskutiert haben, resultiert ein gewisses Problem. Und zwar besteht dieses Problem in Bezug auf die Leasing-Ausnahme. Nun ist es so, dass wenn wir, also die ISRS sollen ja sozusagen unabhängig davon, welches Rechnungslegungsregelwerk ich anwende, für den Nachhaltigkeitsbericht anzuwenden sein. Ne? Und das kann man also dann beispielsweise eben für einen IFRS-Abschluss machen. Das muss aber auch gleichzeitig auch kompatibel zu zum Beispiel einem HGB-Abschluss sein. Bei der Leasing-Ausnahme resultiert jetzt folgendes Problem. Während wir im IFRS-Abschluss beim Leasingnehmer beispielsweise ein Right-of-Use-Asset bilanzieren, haben wir das bei einem Operate-Lease im HGB-Abschluss nicht. So, und wenn man das Greenhouse-Gas-Protokoll jetzt anwendet, ne, dann würde das, dann stellt das ja beim Financial Control-Ansatz ja darauf ab, ne, was habe ich auf der Bilanz. Ja, und weil ich als Leasingnehmer ein Leasing-Asset nach HGB oder ein Operate-Lease-Asset nach HGB nicht auf der Bilanz habe, sondern ich habe ja nur die monatlichen oder jährlichen Mietzahlungen in der Gewinn- und Verlustrechnung, würde ich also konsistent dazu die Emissionen, die auf diesen geleasten Gegenstand entfallen, unter Scope 3 berichten. Habe ich jetzt aber diesen Leasing-Gegenstand auf der Bilanz, dann würde ich die mit dem Leasing-Gegenstand einhergehenden Emissionen als Scope 1 Emissionen berichten. Ne? Das wäre dann der Fall in einem IFRS-Abschluss. So, IFRS 1 sagt aber nun, dass unabhängig davon diese Lease-Exemption eben so aussieht, dass der Leasingnehmer immer Scope 1 berichtet. So, das ist insofern ein Widerspruch oder könnte zumindest zu einem Widerspruch zum Greenhouse-Gas-Protokoll führen. Das ergibt sich spiegelbildlich übrigens auch für den Leasinggeber. Also wenn man das in ESRS 1 bzw. ESRS 1 ist das genau so regeln will, dann muss man wahrscheinlich an irgendeiner Stelle auch mal noch sagen, dass es eben diesen möglichen Widerspruch gibt und trotzdem diese Leasing-Ausnahme, wenn wir sie beibehalten wollen, dass diese trotzdem eben weiterhin Bestand haben soll. Ne? Aber was zumindest resultiert, ist die Frage, wie kommt das beides zueinander? Wenn ich einmal sage, ich soll mich bei der Ermittlung oder bei der Darstellung der Emissionen am Greenhouse-Gas-Protokoll orientieren, was dann aber im Fall von Operate Leases zu anderen Ergebnissen führt, als das, was ESRS 1 sozusagen postuliert. Sondern dieser Hinweis, der fehlt aktuell in den ESRS. Und die Frage ist eben, wie gesagt, wie bekommt man dieses Problem gelöst? Ne? Und eine mögliche Problemlösung wäre eben an einer Stelle darauf hinzuweisen, dass genau dann eben diese Leasing-Regelung, wie sie im Greenhouse-Gas-Protokoll eben steht, dass die für die ESRS nicht gelten, weil die ESRS eben diese spezifische Leasing-Ausnahme haben. Mhm. Ja, das heißt, irgendwann an einer Stelle, wahrscheinlich muss man das zentral machen oder in ER1, ne, wäre so ein Hinweis dafür notwendig. Nicolette, du nickst.
Ja, genau. Würde ich auch so sehen.
Okay. Danke, dann würde ich das hier auch mal mit aufnehmen. Gut, nächster Punkt. Also ich habe jetzt zu den Moment, zu dem Thema 1.8 Cross Scope 1.2.3 Emissions habe ich nichts, was ich jetzt prioritär mit dem Fachausschuss noch diskutieren möchte, würde, dann gehe ich mal weiter, falls niemand noch etwas dazu anzumerken hat. Nee, ich sehe keine Hand, dann gehe ich mal weiter zu E19. Ah, muss ich ein bisschen scrollen. So, und wir sehen in der E19, da geht es um die Treibhausgasentzugsmaßnahmen und Mitigation-Projekte. Und man sieht in der Textziffer 35 des ED eine Angabevorgabe über die Annahmen, die eben die Permanenz, also die Nachhaltigkeit der Entzüge, also der Treibhausgasentzugsmaßnahmen, die sich eben um diese Permanenz eben handelt. So, wie nachhaltig sind die? Also bleibt das tatsächlich entzogen oder gibt es da Probleme der Gestalt, dass einmal entzogenes CO2 wieder sozusagen zurückgelangt in die Atmosphäre? Wir haben bei diesem Thema Assumptions regarding Permanence, und das war schon Feedback, was wir in Bezug auf die interne V0 der ESRS eingesammelt haben, die Rückmeldung bekommen, dass das so im Moment im delegierten Rechtsakt nicht drinsteht. Und insofern als eine Erweiterung des delegierten Rechtsaktes angesehen werden kann. Und jetzt würde ich gerne mal diejenigen unter euch fragen, die sich mit Treibhausgas-Emissions- oder Treibhausgas-Entzugsprojekten in ihren Unternehmen beschäftigen, ob das tatsächlich als Problem angesehen wird.
Also ich formuliere es mal anders, wenn ich darf, Thomas. Wir wurden noch nie danach gefragt, dass es ein Problem ist. Und ich glaube, das ist ja für mich das Entscheidende. Also wir suchen nicht Fragen, sondern wir versuchen, Antworten zu liefern für Fragen, die bestehen. Also ich glaube, wie heißt das Spiel? Jeopardy heißt es, glaube ich. Ich glaube, da bin ich falsch unterwegs hier. Nein, das ist keine Frage, die bisher gestellt wurde. Und also ich bin auch bei diesen Terminen bei den Investoren etc. mit dabei. Diese Frage wurde bislang nicht gestellt. Weder bei CCS, CCU, BEX-Projekten etc. war das bisher kein Thema.
Also du würdest sagen, es ist keine relevante Information?
Derzeit okay. Nicht. Nee.
Okay, meine gut, das gepaart mit zumindest der Feststellung, dem Verdacht, dass es sich hierbei um eine Erweiterung handelt, würde rechtfertigen zu sagen, streicht es wieder raus.
Ja.
Okay.
Auch wenn ich da sehr, sehr böse klinge, aber für mich ist jede Ergänzung, jede zusätzliche Angabeanforderung gar nicht inhaltlich wegzudiskutieren, sondern rein über den Auftrag der EU schon zu streichen. Okay. Also das sind halt eben genau für mich die Dinge, ne? Wir gehen da immer auf eine ganz tiefe inhaltliche Diskussion und Rechtfertigungsschiene. Gab es da mal eine Frage in irgendeinem Investoren-Call? Ich würde an der Stelle wirklich sagen, liebe EFRAG, wenn der eine Schuss sitzen soll, dann bitte verscherzt es euch nicht mit der EU-Kommission und setzt einfach den Auftrag um. Und der Auftrag lautete nicht, schreibt zusätzliche Anforderungen in den Standard. So war der Auftrag nicht.
Okay, alles klar, verstanden. In Ermangelung weiterer Hände gehe ich zum nächsten. Das ist eine allgemeine Anmerkung, die der Fachausschuss auch schon mal gemacht hat. Wir sehen ja ganz oft jetzt eine Anknüpfung an die 1,5-Grad-Zielsetzung. Wir haben im Delegierten Rechtsakt auch noch häufiger die Anknüpfung an das Pariser Klimaabkommen gesehen. Das ist ja auch so in der Bilanzrichtlinie ja auch drin, ne? Thema Pariser Klimaabkommen. Das ist jetzt größtenteils rausgenommen worden. Also man sieht es fast gar nicht mehr. Es wird immer nur noch auf 1,5 Grad, also was sozusagen die Kompatibilität der Ziele beispielsweise angeht, wird immer auf die 1,5 Grad gegangen im Standardentwurf. Und der Fachausschuss hat das eben auch mal festgestellt in der vorherigen Sitzung und auch gesagt, naja, eigentlich sollte das Pariser Klimaabkommen dort auch wieder stärker betont werden. Und in der Basis for Conclusions sagt EFRAG, ja, das haben wir ganz bewusst rausgenommen, weil das als aufwendig wahrgenommen wurde. In der Praxis, wenn man sich hier auf das Pariser Klimaabkommen bezieht. Und deswegen würde ich gerne an der Stelle mit dem Fachausschuss nochmal besprechen, ist es vor dem Hintergrund, was EFRAG dazu in der Basis for Conclusions geschrieben hat, dann sinnvoll, nur auf 1,5 Grad zu gehen, oder sollte man bei den Zielen beispielsweise oder im Transition Plan dann wieder wie auch im Delegierten Rechtsakt dazu übergehen, zu sagen 1,5 Grad in line with Paris ins Blaue gesprochen?
Vielleicht nur kurze Rückfrage. Ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass das Ziel der Europäischen Union bis 2050 klimaneutral zu sein in line mit dem Paris Agreement ist.
Ja.
Also wenn das der Fall ist, dann ist das für uns die entsprechende Referenz und auch wenig anderes.
Okay. Also gibt es eigentlich keinen Grund, den Bezug auf das Pariser Klimaabkommen bei der Berichterstattung über Ziele, Transitionspläne und so weiter wegzulassen, sondern es sollte eigentlich dann so sein, wie es auch im Delegierten Rechtsakt geschrieben stand oder steht.
Ja.
Okay. Danke.
Was sagt denn die CSRD selber? Der ist ja auch die 1,5 mit in dem CSRD-Text mit drin.
Ja, genau. Was ich auch noch gehört habe, ist dass das Argument, dass der Delegierte Rechtsakt, dass ja die CSRD bzw. die Bilanzrichtlinie überarbeitet wird durch das Substance Proposal und möglicherweise hier nochmal eine Änderung passiert, wobei das eigentlich in der Stelle wahrscheinlich nicht besonders wahrscheinlich erscheint, denn wir haben ja, wie Lothar gerade sagte, ja das EU-Ziel, was sich am Pariser Klimaabkommen orientiert. Also ich habe den Punkt mitgenommen. So, dann sind wir bei den Anticipated Financial Effects, weil zu 1.10 Internal Carbon Pricing habe ich keine Rückmeldung bislang vernommen. Wir haben bei den Anticipated Financial Effects, und das ist In den E-Standards, beziehungsweise generell in den Topic-Standards, ist der einzige Standard E1, wo nochmal so ausführliche Konkretisierung, Spezifikationen zu den Anticipated Financial Effects drinstehen. Und hier steht natürlich in dem Entwurf nochmal drin, dass die Ausgestaltung der Disclosure E1.11 ganz wesentlich davon abhängt, wie die Optionen, die wir gestern besprochen haben, und wir haben uns ja gestern auf die Freiwilligkeit ja geeinigt, wie das letztendlich ausgeht. Mal unabhängig davon ist die Rückmeldung, die ich bislang zu dem, was hier steht, wahrgenommen habe, immer noch so dergestalt, wir sehen hier eigentlich kaum eine Vereinfachung gegenüber dem delegierten Rechtsakt. Ne? Es ist aufgeteilt einmal in die Financial Effects aus physischen Risiken, Financial Effects aus Übergangsrisiken, und es wird nach wie vor auf Monetary Amounts und auf Percentages abgestellt. Da geht es einmal um die Vermögenswerte, die wesentlichen physischen Risiken unterliegen. Es geht um die Vermögenswerte, die wesentlichen Transitionsrisiken, also in der 41 unterliegen. Da ist auch dann die Rede später von den Stranded Assets, also welche Assets sind wahrscheinlich zukünftig gar nicht mehr nutzbar, obwohl ich sie eben noch nicht abgeschrieben habe beispielsweise. Oder eben auch die Angabe über gefährdete Umsatzerlöse, also Bestandteile von Geschäft, welches zukünftig nicht mehr gemacht werden kann aufgrund physischer Risiken oder aufgrund von Übergangsrisiken. Ich habe mir immer so gesagt, ja, wir müssen an der Stelle wahrscheinlich sehr stark abwarten, was mit den Optionen vorne wird. Nichtsdestotrotz ist ja unabhängig davon, welche Option vorne steht, immer noch die Frage, soll das dann, was hier steht, sozusagen als eine Erweiterung dessen verstanden werden, was in ESRS 2 über die Anticipated Financial Effects gefordert ist, oder soll das dann eher nach vorne gerichtet als Empfehlung oder als Beispiel in einer Non-Mandatory Implementation Guidance stehen, oder geht auch das dann zu weit in Bezug eben auf diese wirklich hohe Granularität der Eingaben, die hier zu machen ist? Oder ist es vielleicht auch gar nicht so problematisch, weil das Thema Klima und insbesondere die Risikoberechnungen in den Unternehmen schon so weit gediehen sind, dass man das eigentlich, ist nicht mit der Hand am Arm, aber dass es doch angemessen leistbar ist, das zu erfüllen, was hier steht. Und mit diesen Vorworten würde ich gern an den Fachausschuss übergeben. Lothar schüttelt schon den Kopf.
Den gleichen Gusto, wie wir es gestern diskutiert haben, oder? Also ich würde da sollten wir auch konsistent bleiben, was die Argumentationslinie angeht. Und alles das, was, ich habe das jetzt nicht hundertprozentig vor Augen, was sozusagen zusätzlich über die bisherigen Anforderungen hinausgeht, ist abzulehnen, und darüber hinaus sollte es ein schlankes Zielbild vorgeben. Und auch da wiederum nur der Verweis auf die aktuelle Empirie und dann auf Wunsch und Wirklichkeit und das Delta und den Aufwand, den das verursacht, wohl wissend, dass wir das eines Tages anstreben. Also kurz Zusammenfassung von gestern.
Das, was hier steht, dass jetzt generell, wenn man sagt, wir sind für Option 2, Option ist ja das, wofür es der Fachausschuss ausgesprochen hat, sprich also Freiwilligkeit einer Quantifizierung.
Genau.
Ne, also unter dieser Maßgabe sollten dann auch die Vorgaben in der Textziffer 14 und 41 gestellt werden. Da habe ich dich so richtig verstanden. Okay.
Korrekt.
Tanja
korrekt.
Auch. Okay. Nicolette.
Ich wollte eigentlich nur zustimmen. Ich habe nur den falschen Knopf gedrückt.
Ach so,
genau, also aus der logischen Konsequenz aus gestern muss man das entsprechend anpassen.
Ja, die Frage ist halt, wie passt man das dann an, ne? Rein sprachlich. Das würde dann, könnte jetzt bedeuten, dass man sagt, hier darüber kannst du eben auch qualitativ irgendwie berichten, je nach unabhängig davon, wie das dann aussieht, ne? Oder man sagt, das geht in eine Non-Mandatory Implementation Guidance im Sinne von, es ist im Rahmen der Anticipated Financial Effects zu Klimathemen. Aber zu physischen Risiken
Genau, aber man könnte sagen, wenn, ne, this is closer about, also wenn man quantitative, also quantifiziert die anticipated financial effects, then may include.
Ah, okay.
Als Vorschlag.
Ja,
also,
ja.
Wenn du da total lost bist, was könnte geeignet sein, um das entsprechend aufzudröseln, und dann gibt man die Elemente an. Aber klar, mit May und eben nur in dem Fall der Quantifizierung, die ja nach Option 2 dann eben freiwillig ist, weil wir ja gesagt haben, qualitative is must, und dann, wer möchte, kann quantifizieren, und wenn er das möchte, findet er hier ein paar Vorschläge, was er dann darstellen kann.
Okay. Okay, sehr gut.
Dann würde es ja passen, ne? Also
ja,
dann
würde, ja, würde, dann würde es passen. Richtig.
Ich bräuchte meine Bio-Ranking.
Ja.
Aber es ist gar nicht. Jetzt haben wir.
Ach so. Ich würde noch zwei Punkte ansprechen, und dann bin ich, dann würde ich abgeben. Einverstanden?
Und dann sollten wir eine kurze Bio-Break machen. Genau.
Okay. Das sind zwei Punkte, die jetzt gar nicht mit dem Standard zu tun haben, sondern die etwas mit der Non-Mandatory Implementation Guidance zu tun haben. So, und das eine betrifft das Thema Actions and Resources. Das ist ein fachlich, also wirklich sehr, sehr fachliches, sehr technisches Thema. Da steht, also wenn man jetzt über die Actions und Resources berichtet und die eben auch zu den Key Actions zuordnet, dann klar, could consider that information on resource allocation can be disaggregated between. Ne? Das ist natürlich alles sehr, sehr non-mandatory, deswegen heißt es ja auch so. Und es steht hier in der B, resources applied in the current reporting year. Und was jetzt kommt, ist eigentlich das, was mir aufgefallen ist, in which case CapEx and OPEX amount shall be additions made to both tangible and intangible assets. Das ist meines Erachtens fachlich nicht richtig. Also was den Ausdruck additions made to both tangible and intangible assets angeht, denn diese Definition, die ist sicherlich richtig für CapEx, aber nicht für OPEX. Warum denke ich das? Wenn ich in die delegierte Verordnung zur EU-Taxonomieverordnung reingucke, also die 2021-2178, das ist die eben, die sagt, was ist nach Artikel 8 zu berichten und wie ist es zu berichten. Da steht dann geschrieben, dass OPEX non-capitalized costs that relate to research and development sind. Und non-capitalized bedeutet immer, dass die nicht auf der Bilanz stehen. Das heißt, es gibt keine Additions. Ja, also in Bezug auf die OPEX ist das Wort Additions falsch an der Stelle. Und ich denke, darauf sollten wir hinweisen, weil das nämlich nur zu Konfusion führt. Denn OPEX sind ja typischerweise eben kein Vermögenswert, bei dem in irgendeinem Anlagespiegel Zugänge erfasst werden. Danke, Julia. So, und das letzte. Moment. Ja, das letzte ist, da geht es auch um nochmal das Thema Energieverbrauch. Moment. Muss ich das einblenden? Nee, finde ich jetzt nicht, aber ich kann es so erklären. Beim Energieverbrauch haben wir in der AG darüber diskutiert, was wäre denn eine sinnvolle Darstellung, was den Energieverbrauch angeht. Und die AG hatte da eine Idee, die ich eigentlich ganz charmant fand, sozusagen als eine konstruktive Anmerkung, wie Energieverbräuche sinnvoll dargestellt werden können, weil das geht nämlich so aus den Disclosure Requirements des E1 nicht hervor. Und zwar hat die AG gesagt, sinnvoll im Sinne einer, sag mal, entscheidungsnützlichen Information wäre eine Darstellung, die die Energiebilanz genau aufzeigt. Also, dass man auf der linken Seite beispielsweise sagt, ich habe Energie erzeugt und ich habe Energie bezogen. Ne? Also sozusagen, was habe ich an Energie aufgebracht? Und auf der rechten Seite, ich habe Energie verbraucht und Energie verkauft. Und diese Bilanz sozusagen ist nach den Disclosure Requirements, so wie wir sie im Moment im ED sehen, nicht erforderlich. Wäre natürlich jetzt wieder unter dem unter die Diskussion zu stellen, ist das dann ein Zusatz? Wahrscheinlich würde das dann eher sozusagen ja dann abzulehnen sein, aber ich würde diese Frage dennoch gerne mal kurz in den Raum werfen.
Ist das nicht genau eine der Fragen, die jetzt auch gerade beim Review des Greenhouse-Gas-Protokolls auch diskutiert wird, unter anderem? Also ich meine, das ist ein bisschen Operation jetzt am offenen Herzen. Also das sind auch ganz, ganz viele Themen, gerade jetzt hier Energieverbrauch, aber wir sind jetzt auch bei der Scope 3 Bilanzierung, bereiten da auch gerade eine Eingabe noch für den Prozess vor. Das sind ganz, ganz viele Themen, die in diesem Jahr neu bearbeitet werden und ab dem nächsten Jahr dann gelten. Mhm. Also auch diese Frage mit der verkauften Energie, wie das auch wiederum zu bilanzieren ist, das ist ein Rattenschwanz, nur so als Info, also wir bereiten ein 20-seitiges Papier vor. Okay. Deswegen schwierig.
Lieber die Finger davon lassen?
Würde ich sagen, ja.
Okay. Ja gut, das wollte ich der Vollständigkeit halber aber sagen, weil die Arbeitsgruppe ja auch den Auftrag hat, sich genau mit sowas zu befassen. Und wenn ich jetzt diese Rückmeldung kriege, dann ist das total verständlich. Und dann würden wir das gegenüber EFRAG auch nicht so ausdrücken. Gut, dann habe ich jetzt sozusagen bis auf 1, 2, 3 Kleinigkeiten alles adressiert, was ich im E1 aufgeschrieben habe. Vielen Dank für eure Geduld und für eure Beiträge dazu. Und ich glaube, dann können wir jetzt mal ein kleines Bio-Break machen.
Wir machen eine Bio-Break, genau. Kathi, sind 10 Minuten okay? Weil ich denke, das brauchen wir schon.
Ja.
Dann würden wir uns wieder sehen um, ja, sagen wir mal 26.
Wir können, glaube ich, auch 30 sagen, oder? Also.
Entschuldigung, 30, ja. Ja, sind wir mal großzügig, gehen wir auf 30, genau. Gut.
Dann reicht es für Biobreak und Kaffee.
Ja, Kaffee und Biobreak, Entschuldigung. Ja, bis gleich.
Okay, danke, bis gleich.
Ich habe auch die falsche Uhr geguckt. Danke.
Ich habe gerade mit Zoom-Mikro zu dir gesprochen.
Warte mal kurz, da sollten wir die Aufnahme aber anhalten.
Achso.